herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ich weiß nicht, wie es euch geht an Ostern. Wenn ihr die Ostergeschichte hört, eine sehr bekannte Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es früher oft so, dass ich gerade an diesen besonderen Feiertagen irgendwie oft gar nicht so viel mit aus dem Gottesdienst genommen habe. Es ähnelt sich ja doch irgendwie immer wieder. Jedes Jahr. Aber was soll man denn an Ostern predigen, außer über die Auferstehung? Oder eben gerade die Auferstehung. Und ich habe mich heute ganz bewusst auch für diese Ostergeschichte entschieden und möchte mit euch ganz bewusst, ganz neu diesen Text anschauen, mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Und dieser Text von heute, den der Friedhelm uns vorgelesen hat, das ist auch ein ganz besonderer Text. Das Interessante ist, dass dieser Text an Elite-Schulen für Journalismus durchgegangen wird, weil der eigentlich alles hat, was aus journalistischer Sicht hat der Text alles zu bieten. Und ich lade uns ein, uns heute ganz bewusst auf diesen Text einzulassen. Ich möchte uns dabei dann auch helfen und eben diesen Text vielleicht mit ganz neuen Ohren, ganz neue Gedanken auch zu hören. Ich werde uns den Text nach und nach immer wieder auch vorlesen. Vers 11 heißt es, inzwischen war auch Maria zurückgekehrt und blieb voll Trauer vor dem Grab stehen. Weinend schaut sie in die Kammer, also in das Grab. Wir hören hier von einer Frau, Maria Magdalena, eine Frau, die wurde von 7 Dämonen befreit und war aus diesem Grund sehr, sehr dankbar. Und sie zog deswegen mit Jesus mit und seinen Jüngern in Israel oder durch Israel. Und sie war eine Frau, die letztlich zu den treuesten Anhängerinnen von Jesus zählte. Mit den anderen Frauen, die auch mit unterwegs waren, sorgte sie für das leibliche Wohl der ganzen Truppe. Sie begleitete Jesus nach Jerusalem. Sie stand unter anderem unterm Kreuz, half beim Begräbnis. Und sie war es, die am Ostermorgen vor der Kammer steht, am Grab steht und weinend hineinschaut. Weinend schaute sie in die Kammer. Was denkt ihr, wenn ihr so einen Satz hört? Mit nur 6 Wörtern sind wir eigentlich mittendrin im Ostergeschehen. Weinend schaut sie in die Kammer. Und der Text erfüllt eigentlich jetzt plötzlich alle Voraussetzungen für unser Interesse. Denn wer von euch stand nicht auch schon mal an einem Grab, allein, hineinschauend? Was ist der schlimmste Moment bei der Beerdigung? Das ist doch der Moment, wo man vor diesem Grab steht, hineinschaut auf den Sarg. Und an dieser Stelle ist es oft so, dass selbst die härtesten Männer es oft nicht schaffen, standhaft zu bleiben und auch anfangen zu weinen. Ich kenne einen jungen Mann, der musste seine junge Frau beerdigen. Er war eigentlich immer gefasst, die ganze Zeit über. Aber in dem Blick in das Grab hinein schaffte er es auch nicht mehr und fing an zu weinen. Und so ging es Maria auch. Sie weinte. Sie trauerte. Sie hat ihren Freund, ihren Retter, ihren Heiland verloren. Er wurde gekreuzigt. Vieles, was er versprochen hatte, ist scheinbar eben nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht ist sie auch enttäuscht von ihm. Vielleicht mischen sich eben Enttäuschung mit in diese Tränen ein. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sie steht vor der Kammer und weint. Und ich frage mich vielleicht an der Stelle, Maria, warum weinst du denn? Und diese Frage würde ich ihr vielleicht gerne stellen, oder? Und Johannes, der den Text geschrieben hat, holt uns hier plötzlich ganz nahe an diesen Text ran. So nah, wie wir es vielleicht gar nicht wirklich wollen. Und es geschieht plötzlich in dieser Situation etwas, was von uns noch keiner erlebt hat. Dann heißt es, und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, an der Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Was geschieht da jetzt? Da, wo sie eigentlich die Leiche von Jesus vermutete, sitzen plötzlich zwei Engel. Wusste das Maria? Oder hielt sie die beiden womöglich für irgendwelche Gespenster? An dem Punkt, wo hier eigentlich schon die Spannung auf einem Höhepunkt ist, geschieht etwas Unmögliches. Maria voller Trauer, weinend, sieht plötzlich zwei unbekannte Gestalten. Was soll das denn? Wie wäre denn unsere Reaktion in dieser Situation? Wahrscheinlich auf Wiedersehen, schnell weg hier, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Und dann steigert sich dieser Text noch mehr, denn die zwei fangen auch noch an zu sprechen. Schweigende Gespenster sind mir schon unheimlich, aber wenn die dann auch noch sprechen, also da wäre ich schon sehr ängstlich. Und dann fragen die Engel, warum weinst du? Das ist doch die Frage, die ich selber eben gestellt habe. Die Frage, die mich brennend interessiert. Warum, Maria, warum weinst du denn? Ja, vielleicht ist Maria in diesem Moment enttäuscht, weil sie ihren Herrn nicht die letzte Ehre erweisen kann. Sie kann ihren Herrn und Meister nicht mehr ölen mit wohlriechenden Düften, indem sie den Leichnam einrieb. Das war damals eine Tradition, um nochmal dem Menschen eine Ehre zu erweisen. Vielleicht kann man das vergleichen, wenn man heute, wie wir, manchmal Blumen auf das Grab legen oder das Grab eben schön machen. Sie ist traurig. Oder vielleicht ist sie auch traurig, weil sie plötzlich merkt, Jesus ist nicht mehr da. Und Maria antwortet auf die Frage der Engel, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Der Text ist hier uns nahe, wie es Zeitungen gar nicht hinbekommen. Der Engel stellt meine Fragen und Maria gibt auch noch meine Antworten. Na klar, wenn der Leichnam nicht mehr da ist, dann hat ihn vermutlich der Gärtner weggetragen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Aber da liegen wir, da liege ich mit meinem Denken falsch. Hier geschieht etwas, was wir eben nicht einordnen können. Der Leichnam von Jesus ist weg, Geister sprechen, stellen auch noch Fragen, die ich auch hatte. Und dann geht der Text weiter. Als Maria sich umdrehte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Warum ist das hier plötzlich so spannend? Dies liegt daran, dass wir als Hörer eigentlich mehr wissen, wie Maria. Wir erfahren von Johannes, da ist Jesus. Maria aber, die weiß es eben nicht. Und warum erkennt sie ihn denn nicht? Das ist doch Jesus. Das fragen wir uns. Und auf diesem Prinzip, da funktioniert eigentlich das Kasperletheater, Fernsehen und andere Unterhaltungsmedien. Wir kennen doch die Situation im Theater, wenn man den Kindern sagt, also wenn das Krokodil kommt, dann müsst ihr rufen. Und der Kasper dreht sich weg. Und prompt kommt das Krokodil. Und wir kennen die Situation, die Kinder gespannt wie auf Nadeln sitzen. Sie wollen dem Kasperle helfen und rufen, weil sie eben mehr wissen wie der Kasperl. Und so wird Spannung erzeugt und auch in unserem Text. Maria, die erkennt Jesus nicht. Liegt es an den Tränen, die ihr die Sicht versperren? Oder liegt es daran, dass Auferstehung überhaupt nicht in ihrem Denken drin ist? Fakt ist, sie erkennt ihn nicht. Und wir sitzen auf unseren Stühlen und würden am liebsten sagen, Mensch, Maria, das ist doch Jesus. Und Jesus reagiert und spricht sie an. Er lässt sie nicht im Dunkeln tappen. Und er stellt die gleiche Frage wie die Engel. Meine Frage an Maria wird nochmals wiederholt. Ja, sogar auf meine Bedürfnisse wird Rücksicht genommen. Warum weinst du, fragt er sie. Und wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sage mir doch, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Ja, mein Weinen und meine Trauer mit Maria wird an dieser Stelle fast in Gelächter verwandelt. Sie kapiert es immer noch nicht. Sie hält Jesus für den Gärtner. Und ich sitze eben wie auf Nadeln und möchte Maria helfen, weil ich schon mehr weiß wie sie. Und ich freue mich eigentlich schon an dieser Stelle auf die Reaktion, wenn ihre Trauer in Freude verwandelt wird. Denn das ist die Osterfreude, von der wir hier sprechen. Und wir haben nicht umsonst den Ostergruß vorhin gehört von Friedhelm, den man in der Ostkirche oft eben sich zuruft. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Maria hält ihn immer noch für den Gärtner. Aber der Text geht weiter und wir erleben jetzt, wie Jesus diese Spannung, die hier im Raum zum Greifen nahe ist, auflöst. Und er sagt, Maria. Maria, sagte Jesus nun. Ja, er nennt ihren Namen. Durch diese Anrede wird Nähe deutlich. Eine Nähe, die Jesus zu Maria hat. Und auch uns kennt er mit Namen. Und das ist Höhepunkt pur. Das ist der Höhepunkt, das ist Gänsehautgefühl. Er kennt dich und spricht dich mit Namen an. Und dann fuhr sie zusammen, heißt es im Text, und erkannte ihn. Rabuni, rief sie. Das ist das hebräische Wort für Meister. Sie fuhr zusammen und erkannte ihn. Rabuni, rief sie. Ja, ein Höhepunkt. Jesus hat ihren Namen gerufen und weil Jesus auch meinen Namen gerufen hat, bin ich auch gewiss, wir haben es mit dem Auferstandenen zu tun. Das ist die frohe Botschaft, an die wir heute denken. Jesus lebt, er ist nicht im Grab geblieben. Genau. Jesus wehrt ab, plötzlich. Eine Reaktion, die wir gar nicht so verstehen. Halte mich nicht länger fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt, sagt er. Ja, warum reagiert Jesus plötzlich so eigenartig? Maria freut sich endlich, vermutlich hört sie auf mit Weinen und wirft sich diesem Meister, dem Rabuni, zu Füßen, hat vielleicht seine Füße umklammert als Zeichen der Freude, als Zeichen der Ehrerbietung und Unterwerfung. Und plötzlich wirkt das fast so, als wehrt Jesus sie ab. Irgendwie passt das gar nicht in die Geschichte. Jesus möchte aber durch diese Handlung verdeutlichen, dass sein Weg noch nicht zu Ende ist. Er möchte sagen, ich muss weiter. Ich werde zum Vater gehen. Sein Platz ist eben nicht auf dieser Erde. Und das erinnert mich so auch ein bisschen an die Situation bei der Verklärung auf dem Berg. Da sprach Petrus auch zu Jesus, Meister, hier ist es gut für uns. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und dann heißt es, er wusste aber nicht, was er redet. Ja, auch er wollte diesen schönen Augenblick für sich festhalten, wie konservieren. Und Maria wollte das auch. Aber Jesus macht das alles, weil er den Jüngern das ja schon angekündigt hat, vor seinem Tod. Und in der Begegnung mit Jesus erhält sie plötzlich einen Auftrag. Er sagt zu ihr, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ja, Maria, die erhält jetzt einen Auftrag, nachdem sie ihn erkannt hat, der ganz stark an seine Verheißungen gekoppelt ist. Sie darf den Jüngern erzählen, dass Jesus lebt, dass er bei Gott weiterleben wird. Und an dieser Stelle erleben wir was ganz Besonderes. Bisher sprach Jesus immer nur von seinen Jüngern als Diener oder Freunde. Jetzt nennt er sie plötzlich meine Brüder. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu werden die Jünger zu Brüdern. Sie haben jetzt Zugang zum Vater, so wie Jesus Christus auch. Und das ist nur möglich, weil Jesus in dieser Prüfung, die er hatte, nicht versagt hat. Auch er hatte vor der Kreuzigung Angst, ist aber diesen Weg treu gegangen. Ja, und die Menschen damals und auch Jesus, er wusste, wie brutal so eine Kreuzigung war. Wir denken oft noch viel zu harmonisch darüber nach. Ja, Jesus, er war Mensch wie du und ich und ist dennoch diesen harten Weg für uns gegangen. Und Jesus hielt stand und deshalb ist der Weg zu Gott im Himmel frei. Jesus hielt stand und deshalb ist der Weg zu Gott für seine Jünger frei und auch für seine Brüder, so wie er uns nennt. Er tat es für mich. Alles, was sich angekündigt hat durch Jesus, was er angekündigt hat, ist eingetreten. Jesus ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist die schönste Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, die wir doch den Menschen bringen können. Und so wie Maria diesen Auftrag bekommen hat, so dürfen wir genauso diesen Auftrag wahrnehmen. Denn später werden wir als seine Jünger genauso aufgefordert, diesen Weg zu gehen im Missionsbefehl. Ja, Jesus ist diesen Weg für uns gegangen, weil er uns so sehr liebt. Für ihn dürfen wir uns entscheiden. Wir dürfen ihn bekannt machen und hinausrufen in die Welt. Und dann heißt es im Vers 18, Maria Magdalena lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hat. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was will denn dieser Text eigentlich? Kann das denn wirklich so gewesen sein? Wie geht es für Maria weiter? Was hat dieser Text mit mir zu tun? Jesus ist der Auferstandene und er ist eben nicht der Gärtner. Ihm können wir uns im Leben anvertrauen, weil er uns sogar mit Namen anspricht. Er will eine Beziehung zu uns haben und wir dürfen diese Beziehung ebenfalls erneuern. Wir dürfen diese Beziehung in diese Beziehung eingehen, weil er für uns diesen Weg gegangen ist. Er ist eben nicht der Gärtner, sondern der Auferstandene. Und wenn dich diese Geschichte heute vielleicht doch eher unberührt lässt, dann kriegst du vielleicht trotzdem die Sehnsucht danach, dass zwei Engel und der Gärtner wirklich der Auferstandene ist, dass die Engel da sind und der Gärtner wirklich der Auferstandene ist. Und jetzt wirst du vielleicht auch anfangen zu überlegen, wo war es bei mir? Vielleicht fängst du an, ihn zu suchen. Dann möchte ich dir Mut machen, gehe diese Schritte nach, suche ihn. Denn in der Bibel heißt es in Jeremia 29, Vers 13, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, da werdet ihr mich finden lassen. Jesus, er ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben. Und was sagt uns der Text für Ostern heute? Ja, Jesus ist auferstanden. Jesus erlebt. Jesus sorgt sich um uns. Er kennt uns und spricht uns mit Namen an. Jesus, er erfüllt seine Verheißungen. Und Jesus, er beauftragt uns. Ja, der Herr ist tatsächlich, wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur der Gärtner warst, sondern der Auferstandene, der Lebendige. Ich danke dir, dass du dich uns Menschen gezeigt hast als der Auferstandene. Und das nicht nur der Maria, sondern auch noch den Jüngern und vielen mehr. Du hast gezeigt, dass du lebendig bist. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du hast den Tod überwunden. Und wenn wir dich kennen, himmlischer Vater, wenn wir dich kennen, Jesus Christus, dann werden wir auch den Tod überwinden. Weil du für uns vorangegangen bist, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist, weil du im Tod warst für uns, weil du auferstanden bist für uns und weil du wieder zu deinem Vater zurückgegangen bist für uns. Und Jesus Christus, es gibt so viele Menschen, die ich kenne, Menschen hier, Menschen in meiner Verwandtschaft, Menschen, die dich noch nicht kennen. Und das tut mir im Herzen weh, weil ich weiß, sie haben das Wichtigste, das Beste im Leben nicht. Und Jesus Christus, es gibt so viele Menschen, die auch wir hier zusammen auf unseren Herzen haben. Und wir wollen dich bitten, dass du den Menschen begegnest, dass du die Herzenstüren öffnest und sich die Menschen eben öffnen lassen und so mit dir anfangen, ein Leben zu leben. Und ich danke dir, dass du hier bist. Wir wollen dich bitten, ja, dass du uns segnest, dass du uns begegnest und dass diese Osterfreude, dass das Weinen sich in Freude verwandeln wird. Amen.